Das ist der Berlinale Podcast von Detektor FM aus dem Grand Hyatt am Marlene-Dietrich-Platz. Malte, was geht?
Hi, letzter Tag.
Das war's mit dem Festival für uns. Also wir sprechen ja nochmal nach der Preisverleihung darüber, was wir erlebt haben. Aber das war's mit den Pressevorführungen, das war's mit Filme gucken.
Ja, heute meine letzten beiden Filme. Ich habe mein Versprechen wahrgemacht. Ich habe zwei Komödien geguckt oder beziehungsweise eine Komödie, eine Musikdoku.
Wie geht's denn dir jetzt so?
Heute wieder super. Ich hatte gestern so meinen persönlichen Tiefpunkt, muss ich sagen, weil die Filme auch so anstrengend waren, inhaltlich und thematisch. Ja. Und heute kommen die Glücksgefühle wieder hoch.
Ich bin völlig durch, merke ich. Also ich bin so, als wir hergefahren sind, man hört es auch ein bisschen wahrscheinlich an meiner Stimme, war ich schon so ein bisschen kränklich und ich glaube, ich habe jetzt diese Krankheit unterdrückt, die ganze Berlinale, und ich denke morgen, Samstag, wenn ich nach Hause fahre, dann kommt sie raus und dann liege ich wahrscheinlich erstmal flach, aber das soll dann meine Sorge sein. Ja, willst du mal anfangen mit einem Film?
Ja, wir haben noch eine Rutsche Filme. Ich wollte dich erstmal vorher nochmal fragen, Christian, ist da noch Platz auf diesem Zettel, wo wir alle Filme aufschreiben, die mit einer hammermäßigen Prämisse starten und dann viel zu wenig draus machen? Ich hätte da nämlich jetzt noch einen im Angebot. Whatever Happens Next heißt der. Der lief in der Perspektive deutsches Kinos, also von einem jungen deutschen Regisseur Julian Pörksen. Der hat unter Christoph Schlingensief gelernt und war 2012 schon mal in der Berlinale mit dem Film Sometimes We Sit and Think and Sometimes We Just Sit. Habe ich zumindest schon mal den Titel gehört.
Okay,
der
Titel ist geil.
Und sein neuer Film ist mit Sebastian Rudolph in der Hauptrolle und der kommt sowas von geil aus den Startlöchern. Es geht um Paul Zeise, der ist Mitte 40. Der fährt wie gewöhnlich einfach mit seinem Fahrrad zur Arbeit, doch mitten auf einer Landstraße wird er immer langsamer, hält an, überlegt kurz, lässt dann sein Fahrrad stehen und haut einfach querfeldein, so Richtung Wald. So, dann okay. Cut. Dann rollen die Title Credits, Cut 6 Monate später, und Paul gammelt halt in irgendeiner Stadt auf irgendeinem Parkplatz rum, setzt sich in ein offenes Auto, klaut sich eine Kippe aus dem Handschuhfach, dann kommt der Besitzer des Autos zurück, er überredet ihn noch irgendwo mitzunehmen und ihm ein paar Euro zu geben, dann landet er in einer Friedhofsgaststätte, mischt sich da unter eine Trauerfeier, isst einfach ein Stück Kuchen mit, kennt da keinen. Das sind so die ersten 10 Minuten des Films und okay, ganz ehrlich, so muss ein Film losgehen. Das ist perfektes Show Don't Tell, das ist flott geschrieben, das ist urkomisch und man weiß halt trotzdem nicht, warum er jetzt sein Leben hinter sich gelassen hat. Man weiß gar nichts über Paul. Man sieht nur, dass er irgendwie jetzt glücklich ist oder glücklich scheint. Und erst später erfährt man dann langsam, dass er eigentlich glücklich verheiratet war. Wir erfahren auch, dass seine Frau einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt hat. Wir erfahren immer mehr Details und dann irgendwann über Umwegen landet Paul dann in Polen. Dann werden ihm die Schuhe geklaut. Und ja, dann geht dem Film völlig die Puste aus. Also am Anfang ist es super cool, dass eben diese Beweggründe für Pauls Handeln, warum er einfach so das Ausreißerleben auf einmal wählt, als Mitte 40, der in einem Job und in einer Beziehung steckt, das wird überhaupt nicht thematisiert. Aber je länger der Film dauert, desto mehr wird klar, dass er anscheinend nicht vorhat, überhaupt irgendwas zu thematisieren. Und man hatte das Gefühl, dass um irgendwie wieder Momentum in diese zu dem Zeitpunkt relativ laue Geschichte zu bekommen, dann Pörksen so einen ziemlichen Kardinalfehler begeht. Er wirft eine irrsinnig blöde Figur ins Rennen in diesen Film, die es echt ausschließlich in der Indie-Komödie gibt. Also so eine junge, hübsche, naive, super cute Frau, deren lustigster Quirk es ist, an starken Depressionen und Borderline-Syndrom zu leiden. Und so, das ist wirklich so, guck sie an, wie lustig sie doch persönliche Grenzen nicht ganz versteht, wie süß sie doch so kindlich naives Verhalten an den Tag legt, hihihi. Das ist, das hat mich so geärgert, das ist unreifes Kinderkino, das braucht keiner. Und, in Zeiten von MeToo gerade ist das einfach sehr geschmacklos und und der Film kriegt auch dann die Kurve nicht mehr. Leider, nach so einem starken Start, rutscht er ab ins völlige Mittelmaß.
Ja, bleiben wir doch bei Filmen, die einen super starken Start haben. Ich habe In den Gängen gesehen von Thomas Stuber, ein Leipziger Regisseur, Sandra Hüller in einer Hauptrolle, die ja in Leipzig lebt. Ja. Drehbuch von Clemens Meyer, ein bekannter Leipziger Autor, den wir auch in unserem Buchmesse-Podcast damals zu Gast hatten. Cool. Und jetzt rate mal, wo der Film spielt.
Oldenburg.
In einem Leipziger Großmarkt, sowas wie Metro, ne? Und Christian, natürlich gespielt von Franz Rogowski, fängt dort als Regal ein und Ausräumer an. Und so hat meine Berlinale dann tatsächlich mit Franz Rogowski im Transit und dann angefangen und in den Gängen geendet. Und das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Also ich werde viele Filme wahrscheinlich vergessen, die ich hier gesehen habe, aber dass ich mit Franz Rogowski angefangen habe und mit Franz Rogowski geendet bin, das bleibt mir wahrscheinlich länger im Gedächtnis. Ja, der Junge, natürlich der Shootingstar der Stunde, einer der gefragtesten Leute, die hier rumlaufen. Der Film ist unfassbar feinfühlig gedreht und diese Welt des Großmarkts, die wirkt irgendwie überlebensgroß und schillernd. Das ist total geil. Clemens Meyer hat selber mal 3 Jahre in so einem Markt gearbeitet. Er kennt also dieses Metier auch und das merkt man auch. Die Charaktere sind alle so wunderbar kauzig, aber trotzdem leben es eigentlich solche Leute, die wir auch lieben oder deren Vokabular man manchmal selber gerne hätte. Ne? Ja, also der zum Beispiel sagt direkt dieser Gabelstaplerfahrer, ich mache erstmal eine 15. Und das ist genau das, was mein Vater auch immer gesagt hat früher, ne? für so eine Pause machen. Und die sind irgendwie wortkack, die sind lustig, kippen Schnaps und der Schulle nicht abgeneigt. Und an diesem Ort, der, wo man eigentlich denken würde, der ist total kapitalistisch, maschinell und kalt, da findet total viel Wärme statt. Und Christian verliebt sich dann da in Marion, eben gespielt von Sandra Hüller, die wir unter anderem ja aus Toni Erdmann kennen. Mhm. Und auch diese Liebe ist sehr einfühlsam erzählt mit ganz, ganz wenig Worten. Also die stehen zusammen am Kaffeeautomaten und er zieht ihr dann auch nochmal einen Kaffee und dann macht sie sich immer ein bisschen über ihn lustig und er traut sich eigentlich gar nicht zu sagen, wir wissen auch bei ihm nicht, was ist seine Vergangenheit, warum hat er so viele Tattoos, warum ist er so ruhig, was macht er da? Und irgendwann gehört Christian dann wirklich dazu, zu dieser Supermarkt-Truppe und als er das erste Mal dann Gabelstapler fahren darf, kommt dieser Song Easy von Sun Lux, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. Das ist irgendwie so easy, dum, 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 dum. Und du guckst es halt und denkst dir so, Alter, wie geil, du freust dich so richtig viel, wie er da so kleine Pirouetten dreht, man will ihm richtig zujubeln. Und dann musste ich echt auch flennen, als es Weihnachten wird und er dann sagt, und wir naschten und naschten, selbst Klaus. Und dann stehen die beide so über der Mülltonne, wo immer die abgelaufenen Waren weggeschmissen werden. Und vorher hat halt sein Chef gesagt, ja, du darfst davon nichts naschen. Und dann aber selber eine Wurst gegessen. Und dann essen sie da halt so Weihnachtsplätzchen. Und du merkst irgendwie so, dass er jetzt so drin ist.
Er ist
und
angekommen.
Ja, so angekommen ist. Und das macht einen richtig froh. Und ich glaube, dass der Film einen auch so ein bisschen austricksen will, damit, dass das Leben im Markt natürlich abwegig und lustig aussieht, weil man das nicht richtig kennt oder natürlich nur aus der eigenen Lebensrealität so am Rande kennt. Aber eigentlich ist es doch sehr warm. Die haben eigentlich nicht so viel zu tun und es ist eigentlich ganz angenehm. Das Leben außerhalb ist eher kühl. Und ich glaube, wenn echt, ist schon diese Realität im Markt psychisch belastend und dann wahrscheinlich die Außenwelt die Hölle. Und das merkt man auch später immer so ein bisschen stärker. Und ist so ein schöner Film über die Arbeiterklasse, finde ich. Aber, das muss ich jetzt sagen, mein großes Aber, in der zweiten Hälfte passiert sehr wenig und die plätschert sehr unerträglich langsam vor sich hin. Und hat eben auch so ein paar sehr vorhersehbare Wendungen und dann auch, wie ich finde, ein bisschen blöde Charakterklischees. Also der Charakter von Sandra Hüller, da kommt dann raus, die ihr Mann ist nicht gut zu ihr und er will sie dann halt aus dieser Beziehung rausretten. Und dann denkt man so ein bisschen so, ah, das ist ja jetzt. Und dann, weißt du noch, La Prière, den wir geguckt haben, ist ja auch so ein Film. Jemand kommt von außen in so eine neue Gruppe rein und typisch in diesen Filmen ist ja immer, er trifft dann einen Freund, einer stirbt, irgendwie einer haut ab und der selber wächst über sich hinaus und so ist es halt hier auch, ne? Irgendwie, da musste der natürlich noch sterben und dann passiert noch am Ende das große Fest und dann wächst er über sich hinaus und so weiter. Und das hat es so ein bisschen schlechter gemacht. Clemens Meyer hat selbst gemeint, dass ursprünglich seine Kurzgeschichte nur 25 Seiten lang gewesen ist und es ganz schön schwer gewesen ist, daraus ein Drehbuch zu machen, das zu strecken. Und das glaube ich. Das merkt man auch so ein bisschen.
Schade.
Aber trotzdem würde ich sagen, trotzdem eins der Highlights, einfach vom Setting, vom Storytelling. Immerhin am Anfang ist es echt cool und irgendwie was anderes als das, was wir sonst hier gesehen haben. Und wir hören jetzt trotzdem nochmal, was das letzte war, das Franz Rogowski im Supermarkt geklaut hat. Denn das wurde er auf der Pressekonferenz zum Film gefragt.
Und ich habe als letztes, glaube ich, in einem kleinen Markt als Kind eine Mickey-Maus aufgemacht und dann war da eine Seite, die heißt Tipps und Tricks und da gibt es so Seiten, das sind so kleine Kärtchen, da gibt es so Tricks, die da draufstehen und da war ein super Trick drauf, an den ich mich nicht mehr erinnere, aber ich habe das geklaut und das habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Das ist die ganze Wahrheit.
Ja, mein persönlicher Berlinale Abschlussfilm heißt Matangi Maya MIA. Ist ein Dokumentarfilm von Steve Lovridge über Maya Arul Pragasam, besser bekannt als Hip-Hop-Künstlerin MIA. Die Doku hat sich unterschiedliche Sachen vorgenommen. Einerseits beschreibt sie die künstlerischen Anfänge von Maya, die als junge Erwachsene selber gerne Dokumentarfilmerin geworden wäre. Und verfolgt dann so ihren Werdegang zum Superfame, wo sie dann in einem Jahr für einen Grammy und einen Oscar gleichzeitig nominiert wurde. MIA gilt ja so als Problemstar, weil sie so extrovertiert ist, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt, sich nicht anpasst und immer wieder mit politisch motivierten Texten und auch Musikvideos und auch Publicity-Stunts eben Aufmerksamkeit erregt. Vor allem geht es ihr halt um den Bürgerkrieg bzw. Genozid der Tamil in Sri Lanka. Sie ist selber Tamil, als junges Mädchen dann nach London emigriert, dort im Ghetto groß geworden. Ja, und der Film zeigt halt auf, wie ihre politischen Motivationen aus ihren eigenen Erfahrungen dann auch stemmen und macht das auch sehr gut. So, der Film geht also schon mal über so eine klassische Star-Doku hinaus, das ist positiv, aber vor allem wirft er, finde ich, zwei hochinteressante Fragen auf. Und die erste ist, ist MIA authentisch in dem, was sie macht? Ist sie Aktivistin? Oder bedient sie sich halt nur diesen politischen Thematiken, um ihr so ihr Rebellen-Image irgendwie zu pushen?
Ja.
Und ich kann die Frage, und das rechne ich dem Film und ich hoch an, nach der Doku nicht so richtig beantworten. Denn sie wird durchaus auch als eine Person porträtiert, die die Aufmerksamkeit liebt, sie auch braucht, auch neidisch ist auf andere Leute um sie rum, wenn sie eben nicht mal das Mikro ins Gesicht bekommt. Die zweite Frage ist, was ist eigentlich Aktivismus? Also das ist so eine Diskussion, die wir auch im persönlichen Freundeskreis öfter schon mal kontrovers geführt haben. Ist es Aktivismus, wenn in Sri Lanka ein Genozid passiert und also MIAs Antwort darauf ist, ein kontroverses Musikvideo zu drehen oder ein schockierendes Video auf Twitter zu teilen? Mhm. Ich finde, das ist schwierig. Also es ist natürlich erstmal nichts Schlechtes, so ein Sprachrohr zu sein, wenn man den Fame hat, den auch auszunutzen. Trotzdem ist es auch bezeichnend, wenn eine Person halt nichts Aktivistisches unternimmt, wenn ihr nicht nachher drei Mikrofone ins Gesicht gedrückt werden. Und das ist, ja, weiß ich nicht. Also das bezeichnet ist da so eine Szene gegen Ende des Films. Da geht sie eben, also da soll sie einen Text lesen einer Tamil-Frau, die Opfer von Gewalt wurde, liest ihn dann auf der Bühne vor, muss da mit den Tränen kämpfen, geht von der Stage, gibt direkt fast ungefragt ein Interview und sagt dann so, wow, so this is the real behind-the-scenes activism shit. That's a new experience for me. Wie authentisch ist das?
Ja.
So, das weiß man halt nicht. Und ja,
klingt als Film aber ganz interessant.
Ist es. Und vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich hätte gedacht, dass hier eine
jemand
Person
abgekultet wird,
genau. Und der Film ist trotzdem auch gut angekommen. Ich weiß nicht, ob alle den überhaupt so gesehen haben, denn natürlich werden auch viel von ihren Musikvideos eingespielt. Der Soundtrack ballert wie Sau. Und natürlich wird sie auch in den Vordergrund gestellt und auch irgendwie kommt sie da sehr positiv bei weg, aber eben, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen guckt, eigentlich auch nicht, also wenn man sich da ein paar mehr Gedanken macht. Allerdings sind die Bilder grauenhaft verwackelt, also das ist absolut verschwommen alles mit...
das habe ich jetzt nicht erwartet.
Es ist verschwommen, es ist zerschnitten, die Bilder sind verwackelt. Nächstes Mal gerne mit Stativ, Herr Loveridge.
Okay. Dann war's das für unsere letzte Folge. Aber ich habe es tatsächlich heute geschafft, Patrick Wilinski vom Deutschlandfunk Kultur nochmal vors Mikrofon hier
sehr
zu
gut
zerren. Denn mit dem habe ich ja ganz am Anfang gesprochen und gefragt, wie Isle of Dogs war. Und ich habe länger mit ihm gesprochen, da hören wir jetzt mal rein. Und ihn so ein bisschen einfach gefragt, wie war das Festival aus deiner Sicht? Denn er hat da nochmal einen anderen Blick drauf. Und was ganz interessant ist, was man jetzt hören kann, er hat diese Film Kritiker im Radio-Eigenschaft, bei jedem Film nochmal so in zwei Sätzen die komplette Story zusammenzufassen. Weißt du, als wäre es einfach seine zweite Natur. Als könnte es einfach, du kannst, glaube ich, einfach irgendeinen Titel reinschmeißen und er schafft es dann, das ganz gut zusammenzufassen. Also da hören wir jetzt nochmal rein und dann verabschieden wir uns nochmal zusammen. Und bei mir ist jetzt Patrick Wilinski vom Deutschlandfunk. Hi.
Hallo.
Wir haben vor einer Woche telefoniert, da habe ich dich angerufen. Da hat unser Berlinale-Podcast angefangen, wollte ich von dir wissen, wie ist es vor Ort und wie ist der neue Wes Anderson? Jetzt haben wir eine Woche Festival hinter uns. Wie geht's dir?
Ja, man ist fertig, so wie man immer eigentlich fertig ist nach so vielen Filmen und nach so vielen Tagen. Dieses Jahr war das auch nochmal ganz seltsam irgendwie unter ganz vielen Kollegen, fand ich jedenfalls die Stimmung, weil für uns hat ja die Berlinale schon im Dezember irgendwie angefangen mit diesen ganzen Diskussionen um die Nachfolge von Kostlik und irgendwie war nicht wirklich der Moment des Festivals da, wo man in diesen Rhythmus reingekommen ist. Aber
man war schon drin, meinst du?
Ja, man war irgendwie schon drin und ich habe das Gefühl, dass die nächsten zwei Jahre irgendwie immer Berlinale sein wird, weil der Nachfolger wird im Sommer präsentiert, dann hat er hier Herr Kostlik seine letzte, dann hat der erste, neue seine erste, also die nächsten drei Jahre sind irgendwie immer Berlinale und irgendwie schwang das permanent mit, jedenfalls zwischen den Filmen. Und dann war die Konzentration nicht immer so groß, jedenfalls im Berlinale-Palast.
Auf die tatsächlichen Filme, meinst du?
Ja, das ist immer schade. Ich finde ja, dass die Filme immer im Mittelpunkt stehen sollten. Und das ist gerade immer schwer, dann wenn es immer um so Metadiskussionen geht oder Paratexte geschrieben werden über mögliche andere Sachen. Wobei ich auch sagen muss, dass einige Kollegen da lieber über, glaube ich, eine Nachfolge gesprochen haben als über die Filme, was vielleicht damit zu tun hat, wenn ich schon mal so eine kurze Zusammenfassung geben kann, dass der Wettbewerb dieses Jahr eher mittelmäßig war. Ja, so würde ich es formulieren, mittelmäßig.
Ist ja meine erste Berlinale. Ja. Ich habe jetzt einen Großteil, also vielleicht drei Wettbewerbsfilme fehlen mir, glaube ich, und so. Und ich war echt ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, vor manchen Filmen, die ich da gesehen habe. Bei manchen verstehe ich es auch, künstlerischerer Anspruch, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, der Film geht los und er hat eigentlich eine gute Idee und dann passiert irgendwie zwei Stunden gar nichts und dann plätschert der Film so aus, irgend vor sich hin.
Ja, es war, also eine Kollegin hat mir gesagt, sie wäre schon zu alt für so viele mittelmäßige Filme.
Ja.
Das sind wir vielleicht noch nicht. Also vielleicht müsste unsere Toleranzgrenze wesentlich höher sein in dem Fall. Es stimmt schon. Also das, es fehlten mir zumindest Filme, die, wenn sie schon eine Idee haben, konsequent bei ihr bleiben. Und selbst die Filme, die das waren, haben mich dann nicht immer vom Sessel gefegt. Also ich meine, ich war ja dann sehr froh für einen deutschen Wettbewerbsfilm, wie zum Beispiel den von Philipp Gröning, mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot. Ja,
hat dir gefallen?
Ja, also gefallen ist jetzt wiederum das falsche Wort, ehrlich gesagt. Ich fand ihn als Lesart gut, also weil er ist natürlich provozierend und ich finde ja schon deutsches Kino, das provoziert schon im Prinzip gut. Ja. Und ich fand vor allem, dass es Kino ist und kein Fernsehen. Also so viele Nahaufnahmen wie bei Philipp Gröning siehst du ja in keinem deutschen Film. Und er macht ja alles. Er macht ja wirklich, er probiert uns eine Philosophie-Geschichte zu erzählen, die dann in Gewalt schwappt, in Gore, in Inzest, das ja alles. Und irgendwie, er meinte ja auch, er weiß ja gar nicht, ob das noch Kino ist. Also allein für so einen Versuch war ich dankbar. Ob er mir gefallen hat, ist eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann.
Mein Problem ist, ich bin ja, habe ich schon im Podcast erzählt, nach 2 Stunden rausgegangen. Das war vor dem Gewaltexzess. Also,
und vor dem Inzest.
Genau, und dann habe ich so danach die Pressekritiken gelesen und dachte mir so, Mist, ey, wärst du damals drin geblieben?
Ja, also keine Ahnung. Also das Problem ist ja auch an so einem Film, der uns ja am Ende noch so eine Lesart präsentiert, der uns erklärt, eine Melodie, eine Musik hast du ja nicht im Kopf, weil es geht ja darum, die Note ist in der Gegenwart und die Musik zerlegt sich in unterschiedliche Noten, sodass du die Melodie dir im Nachhinein zusammenreimen musst. Und genau das Gleiche geht für diesen Film. Die Frage ist, es gibt diesen Film vielleicht gar nicht. Es gibt nur die Bilder. Ja. Also man muss schon, glaube ich, hier die Einzelteile rauslesen. Das war zum Beispiel so ein Ding, das ich im Wettbewerb sehr gerne gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen.
Mehr Provokantes, meinst du?
Ja, also zumindest Lesarten, die anders sind. Die nicht immer in so einer seichten Welle von, sagen wir mal, Weltkino, also von so Sachen, die so quer gefördert sind. Also gab es ganz am Anfang des Festivals einen Film, Die Erbinnen aus Paraguay.
Ja, leider verpasst, der soll ja sehr gut gewesen sein.
Das ist ein guter, sympathischer Film, der eine stille Emanzipationsgeschichte einer älteren Lesbe erzählt, deren Freundin ins Gefängnis geht und die plötzlich lernen muss zu leben, weil irgendwie hat die andere immer den ganzen Laden geschmissen und plötzlich merkt diese Frau, ich kann das ja alles gar nicht, schon allein irgendwie mit Menschen umgehen, ich habe das alles verlernt. Dieser Film erzählt das dann aber auch still und man kann ihm vertrauen, weil er in einer Lese, also in einem Rhythmus bleibt. Ich hätte mir, das ist eine Art von Kino, das kennen wir schon seit 15 Jahren, das ist finanziert von Deutschland, aus von Norwegen, aus von überall her. Das ist so eine Zuchtpflanze, ja. Man wollte Paraguay, das ist der erste paraguayanische Film im Wettbewerb überhaupt, irgendwie, glaube ich, auch noch so eine Bühne. Man kann gegen diesen Film nichts haben, aber er fegt dich wirklich nicht aus dem Kino, ne?
Ja, das ist, glaube ich, öfter so. Wir haben auch schon hier öfter drüber gesprochen, dass man immer sagt, das Festival steht unter dem Zeichen von MeToo. Aber dann habe ich manchmal das Gefühl, dass bei Filmen wie zum Beispiel bei Filia Mia, du hast 3 starke Hauptcharaktere, aber irgendwie passiert sonst nicht so viel im Film. Also dass die Filme passen eigentlich zur Zeit, aber als Film funktioniert auch nicht alles.
Sie passen zur Zeit in der Form, dass sie, glaube ich, versuchen, andere Frauenrollen und Frauenfiguren zu etablieren. Und dahingehend war das nun wirklich ein interessanter Wettbewerb, weil nehmen wir mal Filia Mia, einen Film, den ich auch nicht mochte, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde, dass Laura Bespuri zum Beispiel auch keine gute Regisseurin ist. Sie erzählt hier quasi eine Geschichte eines jungen Mädchens, dass ihre echte Mutter kennenlernt, aber diese Mutter entwickelt dann plötzlich so langsam Muttergefühle, was die andere Mutter rum wieder. Also es sind irgendwie 3 Frauen in so einem Dreieck, die sich in dieser sardischen Landschaft, das spielt ja alles so im Hochsommer, aufeinander zu bewegen, dann wieder sich abstoßen. Aber auch Die Erbinnen, das ist ja ein Film, in dem keine Männer vorkommen, nur Frauen. Also ich habe schon zum Teil sehr genossen, auch mal so einen anderen Blick präsentiert zu bekommen. Eine sehr provokante Variante war der rumänische Wettbewerbsbeitrag Touch Me Not.
Ja, das habe ich gar nicht geblickt, was
ja,
da los war.
Ja, also ich fand, das ist ja auch wieder eine Idee und eine Tendenz aus dem Kino, die sehr aktuell ist. Die Regisseurin ist eigentlich keine klassische Filmemacherin, also keine Geschichtenerzählerin. Sie kommt aus der Installationskunst. Und ich glaube, das hat man diesem Film sehr angemerkt, weil zum einen spielt die Regisseurin selber mit. Sie tritt von hinter der Kamera zu ihrer Figur.
Ja.
Und beide erkunden dann Körper und versuchen dann diese Untiefen ihrer Intimität zu. Das ist provokant, also das ist provokant und manchmal auch eine Zumutung, weil wir sehen unterschiedliche Körper. Wir sehen alte Körper, behinderte Körper, eine Körpertherapiesitzung, die jetzt sehr aktuell und modern ist, wie ich mir habe erzählen lassen. Embodiment ist da wohl das Stichwort. Also quasi durch die Berührung eines anderen Körpers ein besseres Verständnis für den eigenen Körper zu bekommen. Auch hier wieder, die Idee finde ich hervorragend.
Ja.
Die Machart war schon auch sehr anstrengend, weil das zerfällt. Das ist ja keine Erzählung, das sind eher Momente, die aneinandergereiht werden. Und wenn du halt so Momente hast, gibt es welche, die mir gefallen haben und welche, die ich langweilig fand.
Ich habe mich ja dann sehr über Unsane von Steven Soderbergh gefreut, weil es war eigentlich ein sehr konventioneller Film. Ich fand die Idee aber gut und irgendwie hat mich das richtig aufgeweckt und dachte, ach guck mal, einfach ein normaler Thriller-Horrorfilm. Wie fandst du den?
Ich fand ihn sehr gut. Also er läuft hier im Wettbewerb, aber außerhalb der Konkurrenz. Also er hat jetzt keine Chance auf Preise. Ich bin sowieso ein großer Steven Soderbergh-Fan, weil er ja immer diese Regel hat, ich mache einen Film für die großen Studios und einen für mich. Und das ist eher die Kategorie, ich mache einen für mich, komplett auf dem iPhone gedreht. Ein Paranoia-Thriller, der sich stark reibt an großen Vorbildern, die er hatte. Also kommt ein Mädchen, vielleicht müssen wir das erzählen, eine junge Frau in eine Anstalt in Amerika und will dann raus plötzlich und sie kann nicht mehr raus. Das spielt so auch ein bisschen mit dieser Idee, gerade in amerikanischen Gefängnissen, die privat gewirtschaftet sind, die brauchen eben Kundschaft in Anführungsstrichen, um zu existieren. Und hier kehrt Steven Soderbergh das um in eine richtig tolle Paranoia-Geschichte. Der ist unterhaltsam, der ist wahnsinnig gut gespielt und hat eine Unmittelbarkeit, die dich sofort aufweckt, ne? Weil es eben Genre ist.
Ja, genau.
Genre hast du im Wettbewerb eher weniger. Ne, also so einen klassischen Western, wir hatten jetzt keinen klassischen Western, wir hatten aber einen Western
im Wettbewerb. Ja, einen furchtbaren Western hatten wir, oder fandst du den gut?
Ja, wieder hier, das Wort gut ist immer schwer. Also es, Damsel von den Zellner-Brüdern aus Amerika ist eine Invertierung des Westerns. Also alle Rollen, die die Männer im klassischen Western ausfüllen, werden hier entweder von der Frau, von Mia Wasikowska, oder eben von dem Indianer ausgefüllt. Das sind die einzigen harten Typen. Und die Männer sind alle Weicheier, feige, weinerlich. Robert Pattinson ist ein Dandy, der irgendwie eine Frau heiraten will, die ihn gar nicht will. Ich glaube, das kennt er gar nicht so im richtigen Leben. Dieser Film hat sehr viel Leerlauf, das meinst du wahrscheinlich, ne?
Aber ich fand ihn auch humoristisch also furchtbar zwischenzeitlich.
Ja, aber ich fand voll schöne Ideen, die da schon drin waren. Ich meine, wenn der Indianer so hinter dem Baum herkommt und sagt so, Ma'am, kann ich ihn, ist alles okay? Also quasi die einzigen Figuren, die irgendwie wissen, was sie vom Leben wollen, das ist die Frau und der Indianer. Das ist, wenn man sich mal den Western als klassische Genre ansieht, schon eine sehr interessante Idee, aber ich gebe dir recht, als Ganzes fügt sich das halt nicht.
Wieder, die Idee war ganz gut, aber der Film fand ich tatsächlich war furchtbar. Was hast du noch für Highlights gehabt auf diesem Film?
Naja, im Wettbewerb ist der beste Film, künstlerisch gesehen, auch ein sehr anstrengender Film, wo du qua Länge schon durch alle Gefühlsregungen gehst. Das ist der philippinische Beitrag in Zeiten des Teufels von Laf Diaz. Mhm. 4 Stunden, das ist für Laf Diaz Verhältnis ein Kurzfilm, weil er gerne über 8, 9, 10 Stunden geht. Das ist eine Rockoper in den philippinischen Wäldern in den 1970er Jahren gedreht, also zu Zeiten der Militärdiktatur von Marcos. Und es ist ein unfassbar wütender Film. Und wenn ich sage Oper, heißt das, dass Dialog dort gesungen wird, aber ohne Musik. Also quasi, es ist Sprechgesang, erinnert so ein bisschen an die Moritaten von Brecht. Überhaupt hat das sehr viel mit Brecht zu tun, weil du darfst dich nicht einfühlen. Da geht es um eine Ärztin, die geht in ein kleines Dorf, das von Milizen umstellt ist und macht dort eine Klinik auf, wird entführt und verschwindet. Und ihr Ehemann, ein Poet, ein Schriftsteller, ein Künstler, der aufhört auf Grundlage der politischen Lage, der aufhört zu schreiben, sucht seine Frau. Und das, was er dort erlebt, führt ihn dazu, dann wieder zu schreiben, leider zu spät. Ich meine, ist das nicht ein geiles Bild, einfach der Künstler, der in politisch harten Zeiten mal durchgreifen sollte, der greift zwar wieder zum Blatt Papier, aber zu spät. Ich glaube, dieser Film hat mir sehr imponiert, aber er wird keinen Preis bekommen.
Das hältst du 4 Stunden durch?
Ja, ich bin mit Laf Diaz schon 12 Stunden durch den Wald geraufen. Also das war ja jetzt nur für Anfänger, muss ich sagen. Es ist natürlich eine Zumutung, weil in 4 Stunden, wie in einer Oper, du gehst durch so viele Sachen. Es gibt so genervte Sachen, dann bist du total drin in den Bildern, dann bist du müde, dann bist du wieder total aufgeregt, dann bist du sauer, dann bist du... Und es ist aber schön, wenn du dann die ganze Palette der Gefühle mitnehmen kannst. Das ist ja wirklich ganz selten gewesen in diesem Jahr.
Soweit also Patrick Wilinski. Malte, das war's mit unserer Berichterstattung von der Berlinale. Wir werden uns nochmal zusammensetzen, wenn die Preise verteilt wurden. Mhm. Und dann werden wir nochmal sagen, was unsere absoluten Highlights waren, würde ich sagen. Gerne. Wir haben nämlich 26 Filme zusammen geguckt und hier besprochen. Das ist schon eine ganz schöne Hausnummer, oder?
Schon ganz ordentlich. Und wir haben auch bestimmt gute 80-90% des Wettbewerbs abgedeckt, denke ich. Alle bis auf ein paar. Deswegen ist ja auch die Chance sehr hoch, dass wir den Gewinnerfilm gesehen haben. Und dann können wir nochmal ein schönes Fazit abgeben am Sonntag.
Ich möchte jetzt trotzdem nochmal erwähnen, das habe ich bisher nicht so oft gemacht, dass wir beide natürlich noch einen anderen Podcast haben, den wir machen. Pencast heißt der, ist ein Film- und Comedy-Podcast, den machen wir noch mit 2 anderen Freunden zusammen, die man jetzt hier gar nicht im Berlinale Podcast gehört hat. Da kommt immer sonntags eine neue Folge. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel die Oscar-nominierten Filme Call Me By Your Name und The Post besprochen. Mhm. Also falls die Hörerinnen und Hörer sich noch dafür interessieren, was wir sonst so halten von anderen Filmen und von Hollywood-Filmen und so weiter, kann man den einfach abonnieren in der Podcast-App der Wahl. Pencast heißt der und darauf wollte ich nochmal hinweisen, darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, dass wir es mit dem Berlinale-Podcast auf die Spotify-Podcast-Startseite geschafft haben. Also wir standen da direkt neben dem neuen Sexvergnügen, besser als Sex heißt er jetzt, glaube ich, und fest und flauschig, also da haben wir uns sehr wohl gefühlt.
In der Liga sehe ich uns auch.
In der Liga sehe ich uns ungefähr auch und diesen Podcast kann man natürlich auch auf Spotify folgen oder auf Apple Podcasts und allen anderen möglichen Plattformen. Wir hören uns am Sonntag nochmal, Malte, bis dann.
Bis Sonntag, ciao.